Jesus Christus, danke für dein Wort, das wir gerade gehört haben. Öffne du unsere Herzen und Sinne, dass wir uns auf dich ausrichten. Rede du in unsere Herzen, Jesus. Amen. Warum? Oder wie es diese Woche dann auch mal gefragt wurde, als wir in der Bibelwoche auf diese Frage kamen, wozu? Warum lässt Gott das zu? Warum geschieht das? Ich greife ja die Frage immer mal wieder in einer Predigt auf und versuche den biblischen Bogen da zu spannen. Und ich finde, wenn man diesen Bogen anschaut, ist eigentlich die Frage ausreichend beantwortet. Erstmal. Aber dann gibt es viele Menschen, die an dieser Frage verzweifeln und die damit an Gott verzweifeln. Ich denke, Karfreitag ist der richtige Ort, um darüber zu reden. Denn Karfreitag ist der Tag der Verzweiflung. Karfreitag ist der Tag, an dem alles zusammenfällt. Und Karfreitag ist der Zeitpunkt, an dem die Welt zerbricht. Es geht mir heute nicht um die große Weltpolitik. Es geht mir nicht um Pandemie oder um Krieg. Es geht um die persönlichen Katastrophen des Lebens, die großen und die kleinen. Wobei, wer bestimmt das, was eine Katastrophe ist und was eine große und eine kleine in meinem Leben? Niemand hat mir das Recht zu sagen, das ist doch gar nicht so schlimm. Wenn ich unter Dampf stehe und drei Sachen versuche gleichzeitig zu machen, um fertig zu werden, schnell noch die Kaffeemaschine anstelle, solange ich was im Haus erledige und bis ich zurückkomme, schwimmt der Kaffee in der ganzen Küche, weil ich vergessen habe, eine Tasse unterzustellen oder eine Kanne, dann ist das für den Moment eine Katastrophe. Da kommt ganz schnell die Frage in mir hoch, ich bin eben mal so gestrickt, warum? Hey Jesus, du hättest mir doch einfach mal einen Tipp geben können, Markus, Tasse drunter stellen. Mich hätte es Zeit und Nerven, mir hätte es Zeit und Nerven gespart und für dich hätte es nichts gekostet. Dir hätte es nicht wehgetan. Oder du gehst an die Autobahnraststätte auf die Toilette, hast es furchtbar eilig und bist so mittendrin und stellst fest, kein Klopapier. Und keine Tempotaschentücher in der Hose oder in der Handtasche. Ein Moment der Katastrophe. Seit mir das einmal passiert ist, schaue ich immer erst zuerst nach. Wir sind ja lernfähig. Im Nachhinein klingt es eher lustig oder komisch. Ich kann darüber lachen. Und wenn überhaupt, würde ich es zu den kleinen Katastrophen im Leben zählen. Jemand anders bleibt in so einer Situation völlig cool und relaxed, denkt, ach, das lösen wir so und so, kein Drama, den Kaffee wischen wir später auf oder irgendwas. Ein anderer ist so traumatisiert, dass er nie wieder eine öffentliche Toilette betritt. Es hängt ein bisschen von unserer Persönlichkeit ab und von unserer Prägung und das, was wir so erlebt haben. Und dann kommen aber die Dinge im Leben, wo jeder bestätigen kann, das ist eine Katastrophe. Ich möchte euch in eine Szene mit hineinnehmen. Sie ist nicht mir passiert, es wurde nicht mir erzählt, ich habe sie aus einem Buch von Adrian Plass. Ich weiß nicht mal, ob diese Szene jemals wirklich genau so passiert ist, aber sie ist sehr real. Ein Mann, ungefähr so in meinem Alter, also so Mitte 50, knapp vor der Rente, erzählt. Als ich ein junger Mann war, hatte ich mit Glauben viel am Hut. Das war schon seit Jahren so. Ich engagierte mich in der Schule und an der Universität. Dann eines Tages, als ich von der Uni nach Hause kam, wurde meine Schwester Miriam, 10 Jahre jünger als ich, plötzlich krank. Gerade hatte sie noch gespielt, gelacht und von jetzt auf gleich brach sie zusammen. Sie bekam keine Luft mehr. Im Notarztwagen wurde ein Luftröhrenschnitt gemacht. Das wurde mir später von den Eltern erzählt. Ich wusste nicht, was vor sich ging zu diesem Zeitpunkt. Ich wusste nur, dass es schlimm war. Ich habe meine kleine Schwester geliebt. Sie war voller Leben, ein Sonnenschein, eine echte Unschuld. Und sie kann in ihrem ganzen Leben wohl kaum 10 Minuten unglücklich gewesen sein. Miriam, meine kleine Schwester. Ich wünschte mir so sehr, dass sie überleben würde. Ich ging in ihr Zimmer, kniete mich zwischen ihren albernen Mädchenspielsachen, Dinge, mit denen sie mit ihren Freundinnen quietschen konnte und lachen, die ihr viel bedeuteten. Ich kniete mich nieder und wirklich, ich flehte Gott an, sie wieder gesund nach Hause zu bringen. Ich weinte. Und ich hätte schwören können, dass er mich hört. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er jemanden, in dem so wilde Gefühle toben, wie in mir abweisen könnte. Am Ende stand ich auf, ging ganz ruhig hinunter, um mir eine Tasse Tee zu kochen. Ich wusste, alles würde gut werden. Gott würde mein Gebet erhören. Und dann, ich werde es nie vergessen, weil der Kessel in demselben Moment anfing zu pfeifen, als das Telefon klingelte. Eine unvergessliche Kombination. Meine Mutter rief an und sagte, dass Miriam nur noch 10 Minuten gelebt hätte, nachdem sie im Krankenhaus angekommen war. Sie muss mehr oder weniger in dem Moment gestorben sein, als ich von meinem Gebet aufgestanden bin. Meinem nutzlosen Gebet. Diese Tasse Tee habe ich nie getrunken. Danach wollte ich mit Gott nichts mehr zu tun haben, falls er überhaupt existiert. Ich hatte ihn gebeten, ich hatte ihn angefleht, meine Schwester zu retten, und er hatte nichts getan. Warum nicht? Es konnte mir niemand eine Antwort geben, die halbwegs vernünftig klang. Und ehrlich gesagt, ich war auch nicht scharf darauf, sie zu hören. Ich hasste Gott und ich tue es noch heute. Was gibt es da zu sagen? Eine Riesenkatastrophe, meine Welt bricht zusammen. Es bricht alles auseinander, worauf ich gebaut habe. Wenn wir jetzt hier in diesem Raum eine Erzählstunde machen würden, was wir hier so in eine solche Richtung persönlich erlebt haben. Wenn ich nur bei uns, bei Gabi und mir denke, die erste Schwangerschaft, Fehlgeburt im 3. Monat, dann, das haben viele ja mitbekommen, das Drama um unseren Enkel Silas, dem es Gott sei Dank heute gut geht. Und dann alles, was jeder hier im Raum zu berichten hätte. Und wie ihr damit im Glauben zu kämpfen hattet. Und wenn wir dann noch die dazu holen, die so etwas erlebt haben und die Gott den Rücken gekehrt haben, sind wir Tage beschäftigt. Es sind Geschichten von zerbrochenen Beziehungen, von gescheiterten Ehen, von auf Abwege geratenen Kindern, Geschichten von Flucht und Verfolgung, Geschichten von Verlusten, von Menschen durch Krankheit oder Unfall, vielleicht auch von Eigentum oder Haus, Geschichten von Süchten, Drogen und Alkohol und von der Not, wenn die eigene Familie sich vom Glauben abwendet. Die Liste ist unendlich lang. Und sie gehören hierher. Karfreitag ist nicht der Tag für theologische Erklärungen oder für Erklärungen überhaupt. Karfreitag ist der Tag des Schmerzes. Hier ist der Ort, hier gehört unser Unverstandensein hin. Hier gehört unsere Enttäuschung hin. Warum hast du nicht gehört? Warum hast du nicht geantwortet? Warum hast du Gott nicht gehandelt? Ich habe dich so gebraucht und du warst nicht da. Ich habe so auf dich vertraut und du hast nichts getan. Gott, ich bin so wütend auf dich und ich verstehe nicht, warum sterben Kinder? Warum gehen Beziehungen kaputt? Warum scheitern Ehen? Warum greifst du nicht ein und hörst unsere Gebete? Stopp. Klingt es vielleicht in unserem Kopf? Dürfen wir das denn? Dürfen wir so mit Gott reden? Dürfen wir klagen, wo er doch bereits so viel für uns getan hat? Wir müssen doch die guten Seiten des Glaubens sehen. Wir werden nachher Psalm 22 hören im Lobpreis. Und Psalm 22 beginnt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung und von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. Und auch bei Nacht habe ich keine Ruhe. Ich weiß, der Psalm wird oft als Prophetie auf Jesus gesehen, dem stimme ich auch zu, weil vieles aus diesem Psalm sehen wir natürlich in der Szene am Kreuz. Aber zuallererst ist dieser Psalm echte, gelebte Not. Ein Hilfeschrei aus dem Gefühl der Verlassenheit heraus. Und ich glaube, vor zwei Wochen war es hier, da hat uns Anita hier Psalm 69 vorgelesen. Rette mich Gott, das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich versinke im tiefen Schlamm, meine Füße finden keinen Halt mehr, die Strudel ziehen mich nach unten und die Fluten schlagen über mir zusammen. Ich habe mich heiser geschrien und ich bin völlig erschöpft. Meine Augen sind vom Weinen ganz verquollen, vergeblich halte ich Ausschau nach meinem Gott. Dann weiter unten heißt es: Du bist Herr, allmächtiger Gott Israels, enttäusche nicht die Menschen, die auf dich hoffen. Um die Frage zu beantworten, ja, wir dürfen. Wir dürfen es herausschreien, unseren Schmerz, unsere Enttäuschung, unsere Wut, vielleicht unseren Hass auf Gott, weil es einfach im Moment so ist. Das Schlimmste, was wir Christen tun können, was wir uns selbst antun können, ist, unsere Gefühle fromm zu kaschieren. Weil wir meinen, wir müssen das doch und dürfen nicht klagen oder gar Gott anklagen. Doch wenn wir unsere Gefühle übergehen, betrügen wir uns selbst. Die Gefahr ist dann, dass irgendwann ein verhärtetes, verbittertes Christsein herauskommt. Das ist dann nicht Fülle, das ist nicht Freiheit, sondern das ist Krampf. Hoffnung durchzuhalten, irgendwie, damit sich das Ganze am Schluss vielleicht dann doch noch irgendwie ausgeht, irgendwie rechnet, irgendwie lohnt. Es gibt ja diese Sprüche und Lieder. Wie tief kann ich fallen als in Gottes Hand? Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Oder Gott macht keine Fehler. Ich das zu jemandem sagen in einer Katastrophe, in einer persönlichen Katastrophe, dann ist das, wie sagt Paulus so schön, tönendes Erz. Fromme Durchhalteparolen ohne Bedeutung. Mehr noch, zutiefst verletzend, weil ich mich nicht ernst genommen fühle in meinem Schmerz. Da kann eine Menge Porzellan zerschlagen werden. Wenn überhaupt, dann kann ich solche Sätze nur mir selbst sagen. Und auch dann, wenn ich mir das selbst sage, sollte ich mich fragen, meine ich das wirklich so? Oder ist das auch nur ein Versuch, mir selbst die Situation schön zu reden? Mir meine Enttäuschung und Wut nicht einzugestehen, mich selbst irgendwie zum Durchhalten anzuregen. Leute, wir brauchen eine Ehrlichkeit vor uns selbst. Und dann kommen wir auch zu einer Ehrlichkeit gegenüber Gott. Der Grat zwischen sich etwas einreden, zwischen sich selbst etwas vormachen und echtem Vertrauen ist oft schmal. Machen wir uns doch mal bewusst, wozu dieses Kreuz da steht. Ich habe es ganz bewusst so aufgestellt, dass man das leere Kreuz dahinter nur als Schatten sieht. Das kommt am Sonntag. Hier dran steht eine Menge. Stehen meine persönlichen Dinge, meine Angst, meine Zweifel, auch die großen Dinge natürlich in der Welt, meine Sünde, was mich trennt von Gott, mein persönliches Leid, das große Leid, meine Trauer, aber auch meine Wut, mein Hass, meine Not. All das ist hier dran. Ein paar weise Leute aus Heimwolshausen mal gemacht, habe ich mir sagen lassen. Dafür starb Jesus. Glauben wir das? Glaube ich das wirklich, dass Jesus für all das starb, auch für das, was in mir brodelt und explodieren will, oder was ich mir nicht eingestehen will? Dann gehört auch das alles dahin. Auch und vor allem, wenn ich mit Gottes Handeln in meinem Leben nicht zufrieden bin. Wir werden immer wieder enttäuscht und verletzt von Menschen um uns herum. Und manchmal sind wir enttäuscht von Gott, weil wir so sehr gebeten haben und er hat nicht eingegriffen. Erträgt Jesus das, diese Klage? Ist das Anmaßung? Ich glaube, die Frage ist eher, ertrage ich das, so mit Gott zu reden? Erträgt Jesus das? Ja. Weil Leute, er hat es doch bereits ertragen. In Jesaja heißt es, für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Und hier Matthäus im Neuen Testament zitiert es und sagt, Leute, das passiert gerade. Zurück zur Frage, dürfen wir das? Kluger Mensch hat mal gesagt, solange du mit Gott redest, bedeutet das, dass du noch Vertrauen zu ihm hast oder dass du zumindest noch eine Beziehung mit ihm haben möchtest, dass du zumindest noch etwas von ihm erwartest. Vorbei ist es, wenn du nichts mehr zu sagen hast und nichts mehr erwartest. Dann ist der Glaube tot. Viel schlimmer als Klagen, Schimpfen und auch mal toben ist Abwenden. Viel katastrophaler als Anklagen ist Schweigen. Gott, ich habe dir nichts mehr zu sagen. Ja, wir dürfen das. Wir dürfen klagen, wir dürfen uns beschweren, dürfen Gott anklagen. Du hast doch verheißen. Wisst ihr, wenn ich Psalmen oder Texte aus der Bibel lese, dann vergesse ich manchmal eines. Der Schreiber, der, wie zum Beispiel Psalm 22 oder andere, der hat das hinterher mal aufgeschrieben. Der Liederdichter verarbeitet es, wenn es vorbei ist, zumindest meistens. Ich lese Psalm 22 in 2 Minuten. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und 1,5 Minuten später bin ich. Ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen. Vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben. Was ich dabei ganz schnell vergesse, ist, vom Gefühl der Verlassenheit bis zum Lob Gottes lag für den Psalmbeter ein langer, steiniger, weiter und schwerer Weg. Ich lese das und meine manchmal, ich muss das so auch so schnell hinbekommen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich einen Krimi lese und wenn der erste Mord geschieht, lese ich das Ende, damit ich weiß, wie es ausgeht. Und ich weiß, wer der Mörder war. Was mir aber entgeht, ist der ganze Weg dahin. Die ganzen Irrungen und Wirrungen, das Suchen nach der Wahrheit und das Ringen, der Kampf darum. Und manchmal kommt es mir dann so vor, dass ich versuche, vom Anfang zum Ende zu springen. Der Weg dazwischen gehört aber dazu. Der muss gegangen werden. Und wenn ich versuche abzukürzen, dann schade ich vor allem mir selbst. Den Weg nimmt mir keiner ab. Aber ich kann ihn gemeinsam gehen. Mit wem? Ich weiß, das ist schwere Kost. Aber ihr Lieben, heute ist der Tag. Heute, Karfreitag, ist der Tag, alles loszulassen. Und alles bedeutet wirklich alles. Alles, worüber ich gesprochen habe und alles, was euch dazu durch den Kopf geschossen ist. Jesus starb, damit wir all das loslassen können. Er nahm auf sich unsere Krankheit, unsere Schmerzen. Das heißt aber, er trägt sie. Auf dem Weg begleitet er uns und irgendwann kommt der Punkt, wo wir dann zum Lob Gottes wiederkommen können. Wie gesagt, wenn ich euch fragen würde, wir könnten hier Geschichten erzählen. Und die, die hier sitzen, behaupte ich mal, Großteil, sind aus den Katastrophen ihres Lebens hervorgegangen und irgendwann wieder zu diesem Lob Gottes gekommen. Alles, was noch da ist, ist heute hier die Chance, es Jesus zu sagen. Nachher im Abendmahl lade ich euch dazu ein. Amen.